Eins ist jetzt schon klar, es wird ein Wahlbeben geben im Osten, in Thüringen, in Brandenburg und natürlich auch in Sachsen. Ein Erdbeben zeichnet sich ab und die politische Landschaft könnte, wenn sich der Rauch verzogen hat, etwa so aussehen. Im Erfurter Landtag sind sämtliche Parteien der Berliner Ampelkoalition ausgeschieden. In Potsdam trifft es die Grünen und die Linken. Und stattdessen ist eine Partei eingezogen, die bisher mehr Projektionsfläche von Wünschen ist als wirklich ein erkennbares politisches Angebot. Aber wie sieht es mit der AfD aus? Einer Partei, die Anfang des Jahres noch davon träumte, die absolute Mehrheit der Mandate zu gewinnen, den Ministerpräsidenten zu stellen und die jetzt doch weit davon entfernt scheint. Aber vielleicht trügt dieser Schein. Dieses und andere Themen besprechen möchte ich mit zwei Männern, die nach den Wahlen Ministerpräsident werden wollen. Mit Björn Höcke aus Thüringen und mit Christoph Berndt aus Brandenburg. Und woanders könnte man mit einem Thüringer und einem Brandenburger sprechen als in Erfurt, der Thüringer Landeshauptstadt, die lange preußisch war. Ja, Björn Höcke, wir sind im Rathaus von Erfurt. Das ist jetzt nicht Ihr Arbeitsplatz, aber natürlich, es ist Ihr Heimatland. Wir sehen hier sehr, sehr interessante Gemälde aus der Geschichte der Stadt. Welches spricht Sie am meisten an?
Also ich finde sie alle wunderschön. Also es gibt ja viele abfällige Urteile über den historistischen Stil. Mir gefällt der. Mir hat er als Kind schon gefallen und als Jugendlicher, weil Geschichte plastisch dargestellt wird, weil man sich in die Geschichte hineindenken kann, auch Imagination entwickeln kann. Und ich finde die Bilder ja einerseits aufrührend, weil sie zentrale Ereignisse in der Erfurter Stadtgeschichte darstellen, vor allen Dingen natürlich auch Auseinandersetzungen, auch Kämpfe um Freiheit, ne? Also wir haben Stadtaufstände, wo willkürlich oder autoritäre Stadtherrscher gestürzt worden sind vom Volk. Oder wir haben hier Richtung Fenster dann die Szene der Befreiungskriege, bei denen Erfurter natürlich auch mitgemischt haben. Also ich finde es einfach wunderschön, in diesem Saal immer mal wieder sein zu dürfen. Und ich glaube, die hier sitzen dürfen, die können sich auch immer wieder inspirieren lassen und dürfen sich auch immer wieder verpflichtet fühlen, das, was die Ahnen erkämpft haben, zu bewahren.
Sie sind Geschichtslehrer von Hause aus. Wie wichtig ist Geschichte, ist deutsche und auch Thüringer Geschichte für Ihre Gegenwart?
Für mich eminent bedeutsam. Und ich glaube, kein Politiker darf ohne Geschichtskenntnisse Politik machen oder sollte ohne Geschichtskenntnis Politik machen. Und ich glaube, das ist auch ein Mangel, den wir alle spüren. Also als Oppositionspolitiker, wenn wir den Blick auf die Regierung wenden, aber auch das Volk, das spürt, dass dieses Land nicht gut regiert wird. Und es wird auch deswegen nicht gut regiert, weil die politische Elite, setzen Sie Elite bitte in Anführungszeichen, kein Geschichtsbewusstsein mehr hat. Und rückblickend irgendwie bei 1933 dann endet mit dem Bewusstsein für die eigene oft großartige deutsche Geschichte. Und ja, es ist ein Anspruch der AfD, das möchte ich noch betonen, das Gute, das Positive in der deutschen Geschichte zentral zu stellen. Wir wollen die dunklen Ereignisse nicht vergessen, die dunklen Phasen nicht vergessen. Aber ein Volk, das eine Zukunft haben will, muss ein positives Geschichtsverständnis haben, eine positive Identität. Und die kann nur geschaffen werden mit einem, ja, sich selbst vergewissernden Rückgriff in die Geschichte.
Christoph Berndt, ich hatte jetzt in der Anmoderation Brandenburg und Preußen mal einfach salopp gleichgesetzt. Und natürlich Potsdam, wo Sie arbeiten im Landtag als Fraktionsvorsitzender, steht auch für Preußen. Aber Sie selber, sind Sie eher Brandenburger oder Preuße?
Ich bin in Bernau geboren und habe die lange Zeit in Berlin gelebt, in Ostberlin, und wohne jetzt wieder seit 20 Jahren in Brandenburg. Ich würde schon sagen, ich bin Brandenburger, aber mit dem klaren Bewusstsein dafür, dass was dieses Land, was dieser Staat, was diese Idee Preußen wirklich an Positivem gebracht hat, an Tugenden, die jetzt verunglimpft werden. Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, darüber macht man sich heutzutage lustig, aber wir sehen ja, wohin es führt, wenn das nicht mehr ernst genommen wird. Die Züge fahren nicht mehr pünktlich. Man kann sich auf keinen Plan verlassen. Wenn ein öffentliches Gebäude errichtet wird, dann kostet es 3, 4, 5 Mal so viel. Und was noch ganz wichtig ist, meine Mutter hat mir noch erzählt von ihrer Tante. wo es selbstverständlich war, auch nicht einen einzigen Bleistift aus dem Büro mitzunehmen oder zu benutzen, weil das öffentliches Eigentum war. Und wenn man sich heute anguckt, wie auch die Regierenden mit Geld umgehen, wie sie es verschwenden und wie auch mittlerweile geradezu die Korruption im Land wieder überhand nimmt. Wir haben Beispiele in Brandenburg, dort im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, wo der Landrat mit ganz windigen Geschäftemachern, mit Asylantenheimen Millionen irgendwie auf windige Art und Weise in private Taschen bringt. Da sehen wir, wie weit es führt und wie schlimm es ist, wenn wir diese Idee Preußen verlieren und verloren haben. Wenn es wieder besser werden soll in Deutschland, dann müssen wir alle viel preußischer werden.
Das heißt, die Politik muss wieder lernen, erster Diener des Volkes zu sein.
Absolut, erster Diener des Volkes zu sein und um das anzuschließen, was auch Björn Höcke eben gesagt hat. Was uns, glaube ich, auch fundamental unterscheidet von allen anderen Parteien, Altparteien, ist, dass wir eben ein klares Bewusstsein dafür haben, dass wir unser Land verdanken und unsere Entwicklung verdanken den Mühen und der Arbeit unserer Vorfahren. Und dass daraus auch resultiert eine Verpflichtung, dass Deutschland, das Brandenburg, das Thüringen, das Sachsen auch für die kommenden Generationen eine Heimat sind. Dass sie sich nicht unterwerfen müssen irgendwelchen Zuwanderern, sondern hier nach unserer Art leben können, dass sie hier ihre Heimat haben. Das ist eine Verpflichtung, die wir alle haben, wegen der vielen Mühen unserer Vorfahren, die unser Land immer wieder aus den Trümmern aufgebaut haben.
Bevor wir zu den Plänen auch Ihrer Partei kommen, vielleicht einmal der Versuch, die aktuelle Lage zu analysieren, in der wir uns befinden. Ich hatte es am Anfang etwas angedeutet. In Thüringen sind die Umfragen so, dass im Grunde die drei Berliner Regierungsparteien möglicherweise nicht mehr im Landtag vertreten sein werden, einige von ihnen ganz bestimmt. Wir haben auf der anderen Seite mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht eine Partei, von der ich nicht sagen kann, für was sie eigentlich steht, die aber tatsächlich Projektionsfläche irgendwie für Hoffnungen ist. Und wir haben eine politische Elite, die, auch das in Anführungszeichen, die offensichtlich keinen für mich erkennbaren Zukunftsplan haben. Wir haben einen grünen Vorsitzenden, der die eigene Koalition zur Übergangsregierung erklärt. Ich will es mal mit einer Definition versuchen von jemandem, der Ihnen vielleicht nicht nahe steht. Lenin hat ja mal gesagt, ein Umbruch oder eine Umbruchssituation zeichnet sich unter anderem dadurch ab, dass die oben nicht mehr können. Björn Höcke, ist diese Situation erreicht? Können die nicht mehr?
Das ist ganz offenkundig der Fall. Sie können nicht mehr. Sie sind mit ihrem Latein am Ende. Sie verlieren sich im Verwaltungshandeln. Sie haben keine Langfriststrategie mehr. Vielleicht außer für die eigene Karriereoption und Planung. Ja, aber nicht mehr für dieses Land. Und es ist das Überleben im Tagesgeschäft, was man bei etablierten Politikern, was man bei der Regierung vor allen Dingen beobachten kann. Es fehlt die Visionskraft, es fehlt vor allen Dingen die Leidenschaft für dieses Land. Ja, das ist so ein Grundgefühl, das ich habe, das sicherlich Christoph Berndt auch hat, dass wir von Menschen regiert werden, die sich nicht mit ihrem Land identifizieren und im schlechtesten Fall dieses Land sogar hassen. Wir werden in diesem Sinne von einer antipatriotischen Elite regiert. Das ist wahrscheinlich sogar ein Unikum in der Weltgeschichte, wenn ich das nochmal historisch einordnen darf. Und die Substanz dieses Landes, die auch preußischen Ursprungs ist, also Christoph Berndt hat ja gerade auch das Ethos kurz skizziert, auf dem wir aufgebaut haben als Deutschland auch, und unsere Industrienation ist auch auf diesem preußischen Ethos gegründet. Die Substanz, die daraus entsprungen ist, ist verzerrt, größtenteils verzerrt. Die guten Jahre sind offenkundig vorbei und die uns jetzt regieren, sind nicht mehr in der Lage, diese Substanz zu regenerieren. Ja, das Volk spürt das und es kommt in Bewegung. Ob es jetzt diesmal schon reicht für einen wirklichen politischen Umbruch oder ob wir noch ein paar Jahre brauchen, das müssen wir jetzt mal abwarten, aber die Bewegung ist da.
Diese Definition bei Lenin ist die revolutionäre Situation, die hat noch einen zweiten Teil und da komme ich zu Christoph Berndt, denn Sie stammen eigentlich nicht aus der Parteipolitik, sondern aus den Bürgerbewegungen. Sie waren lange das Gesicht von Zukunft Heimat in Cottbus, bevor Sie in den Landtag gekommen sind, und wir erleben in den letzten, ich würde mal sagen, anderthalb Jahren eine gewisse Stagnation der Bürgerproteste, so nehme ich sie jedenfalls wahr. Wir hatten große Proteste gegen die Asylwelle 2015. Wir hatten sie dann während der Corona-Zeit. Aber wir haben sie zum Beispiel in der Frage von Krieg und Frieden aktuell nicht oder jedenfalls nur kaum. Dieser zweite Teil der Definition heißt ja, dass die unten nicht mehr wollen. Machen wir uns vielleicht etwas vor? Wollen die möglicherweise doch noch?
Ja, ich bin da gar nicht so hundertprozentig Ihrer Meinung, lieber Herr Mertens. Wir haben ja gesehen, dass es große Proteste gab, Bauernproteste, Mittelstandsproteste, Ende letzten Jahres bis Anfang diesen Jahres hinein. Wirklich große Proteste, massenhafte Proteste mit Treckern und ohne Treckern. Also das fing ja los mit den Bauernprotesten gegen die Erhöhung des oder die höheren Preise für Agrardiesel und setzen sich dann fort in umfassende Mittelstandsproteste, weil die Unzufriedenheit groß ist, allgemein ganz groß ist. Also die Frage war ja, wollen die oder wollen die nicht wie bisher, die unten? Und die wollen nicht wie bisher. Das haben die Bauernproteste gezeigt, das haben auch die Proteste gegen die Kriegs- und Sanktionspolitik gezeigt und die Protestbewegung, von denen Sie gesprochen haben, gegen die Grenzöffnung und gegen die Corona-Willkür auf alle Fälle auch. Und ich denke, jeder dieser Protestbewegungen führt eben dazu, dass ein Teil derjenigen, die regiert werden, die unten sind, das Vertrauen zu denen da oben verloren hat. Jede dieser Protestbewegungen und die Reaktion darauf, nämlich die fehlende Reaktion, die Politik zu ändern, delegitimiert die Regierung Stück für Stück mehr. Und diese Regierungen, die wir jetzt haben, haben ihre Legitimation verloren. Das ist ganz eindeutig, das ist ganz deutlich spürbar. Und sie regieren darauf, um jetzt noch mal kurz den Blick nach oben zu wenden, nicht mit einer Änderung ihrer Politik, ihrer Migrationspolitik, ihrer Wirtschaftspolitik, ihrer Friedenspolitik, ihrer Bürgerrechtspolitik und dergleichen. Sie reagieren darauf mit Repression. Mit Repression und mit Lügen. Es fing mit diesem Korrektivskandal an. Dann ging es weiter mit den Verleumdungen gegen unsere Spitzenpolitiker bei den EU-Wahlen. Dann ging es weiter mit dem Kompaktverbot. Das ist die Art und Weise, wie die oben regieren und den Verfassungsschutz einsetzen und alles, was nicht auf Linie ist, zu rechtsextrem erklären. Sie sind offensichtlich nicht imstande, eine andere Politik zu machen. Sie sind offensichtlich nicht imstande, die Probleme zu lösen. Darum verlieren sie ihr Vertrauen und darum nimmt der Unmut zu. Die unten wollen nicht mehr. Die Frage ist jetzt, und darum ist ganz wichtig, was Björn Höcke dort gesagt hat, dass wir die Hoffnung geben und die Hoffnung geben, dass man etwas ändern kann. Dass wir diese falsche Legende ausräumen, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten. Das wird ja immer wieder gesagt als Spruch von Churchill oder Bismarck oder ich weiß nicht wem. In Wirklichkeit ist das ein Spruch von italienischen Anarchisten aus den 1970er Jahren. Zu den Anarchisten passt er auch. Klar, für die sind Wahlen egal. Wer keine Ordnung haben will, der braucht doch keine Wahl und keine andere Ordnung. Wir aber wissen, Wahlen können etwas ändern, wenn es eine Alternative gibt. Und indem mit der Alternative für Deutschland ist die Situation eben anders geworden. Wer jetzt noch sagt, Wahlen ändern nichts, der erzählt Unsinn, der betreibt das Geschäft der Regierenden. Wahlen können etwas ändern und unsere Aufgabe ist es jetzt allen deutlich zu machen, dass wir, die wir jetzt als AfD an Stärke so sehr gewonnen haben schon im letzten Jahr, 50% mehr Mitglieder deutschlandweit überall, auch wirklich die sagen, wie es besser werden kann, wie es anders werden kann, dass es wirklich und unseren Mitmenschen die Hoffnung geben, dass wir wirklich rauskommen aus dieser Misere, aus dieser Entwicklung in Deutschland, wo es Jahr für Jahr doch immer nur schlechter wird, dass wir die Dinge wieder zum Besseren wenden können. Mit einer starken AfD ist das möglich und das ist unsere Aufgabe, das jetzt im Wahlkampf allen deutlich zu machen.
Wenn ich da kurz was ergänzen darf, weil ich das ganz wichtig finde. Ich stimme mit Christoph Berndt völlig überein, dass die Bürgerbewegung da ist. Ja. Seit der Migrationskrise ist sie da. Sie ist mal schwächer, sie ist mal stärker. Das ist auch normal, weil das Leben pulst. Das ist ein Rhythmus von Anspannung und Entspannung. Nicht jeder kann über Jahre das auch durchhalten auf der Straße. Aber es gibt die verschiedensten Gruppen, die mittlerweile von der desaströsen Regierungspolitik betroffen sind, die auf die Straße gegangen sind. Ja, also wie gesagt, gegen die Migration, gegen die Corona-Maßnahmenpolitik, gegen die desaströse EU-Landwirtschaftspolitik und so weiter. Und in Thüringen haben wir, ich weiß nicht, wie es in Brandenburg aussieht, in Thüringen haben wir immer noch eine Straßenbewegung, die sich regelmäßig trifft, die vernetzt ist über eine Plattform, die sich Freies Thüringen nennt und an 20, 30, 40 Orten in Thüringen, wir sind ja sehr kleinteilig aufgestellt, findet jeden Montag ein Protestzug statt. Ja, es sind nicht mehr die 500 oder die 1000, die spazieren gehen wie zu Corona-Zeiten, es sind manchmal nur noch 10 oder 15 oder 20, aber die halten durch. die haben die Leidenschaft durchzuhalten, um deutlich zu machen, wir sind auf der Straße und die Straße gehört dem Volk, gehört uns und wir sind gegen diese Regierung. Und das ist, glaube ich, nur ganz wichtig. Das Parteienkartell läuft jetzt Gefahr, das zu tun, was eigentlich mit der neuen Beobachtungskategorie des sogenannten Verfassungsschutzes beschrieben wird. Die Delegitimierung des Staates. Die Abschottung des Kartells. Auch die Abschottung gegenüber den berechtigten Ansprüchen des Straßenprotestes in seinen verschiedenen Facetten führt zur Delegitimierung, auch gerade dann oder dadurch, dass die Brandmauer aufgerichtet worden ist, zur Delegitimierung der parlamentarischen Demokratie durch die Kartellpartei. Und deswegen gehen wir jetzt in Jahre der Entscheidung rein. Und der Schwarze Peter ist nicht bei uns, sondern beim Kartell.
Wir wollen gleich bewerten, was diese Wahlen bedeuten. Aber eine Nachfrage. In einem ersten Interview, was wir gemeinsam geführt haben vor fast 2 Jahren, hatte ich Ihnen die Frage gestellt, sind wir 1989? Und Sie haben geantwortet, wir sind in den 80er Jahren, aber Sie können nicht genau sagen, ob es jetzt 84 oder 87 ist, ob Gorbatschow schon an der Macht ist oder nicht. Wissen Sie mittlerweile, in welchem Jahr wir sind?
Na, ich würde sagen, wir sind in der zweiten Hälfte der 80er Jahre mittlerweile. Weil, und das ist der Punkt, über den wir eben gesprochen haben, weil die Unzufriedenheit wächst. Und auch wenn jetzt die Proteste nicht mehr so groß sind, das ist ja ganz normal, dass die Proteste sich auf dem Gipfel ihrer Stärke eben nur einige Wochen halten und danach abflauen, dann sind doch die Leute, die protestiert haben, nicht zufriedengestellt. Die Politik ändert sich ja nicht. Die Ursache der Proteste bleibt ja. Und es wird ja jeden Tag schlimmer. Wir haben jeden Tag zusätzliche Einwanderung. Wir haben jeden Tag diesen Irrsinn der Transformationspolitik, die uns entmündigt und verarmt. Also die Unzufriedenheit wächst und die Unfähigkeit der Regierenden wird immer offensichtlicher. Und das ist eine Situation, die tatsächlich auch mich immer wieder an dieses Wort von Lenin denken ließ.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Landtagswahlen gibt es jedenfalls normalerweise alle 5 Jahre. Und man könnte immer sagen, wenn wir es dieses Mal nicht schaffen, dann schaffen wir es vielleicht beim nächsten Mal. Allerdings ist danach Zeit vergangen. Und Sie haben Entwicklungen bereits geschildert, die im Grunde irreversible Konsequenzen haben. Zum Beispiel die Einwanderung, zum Beispiel aber auch ein drohender Krieg. Sind diese Wahlen, die wir am 1. beziehungsweise am 22. September in Brandenburg haben, sind das Schicksalswahlen über die normale Bedeutung einer Landtagswahl hinaus?
Unbedingt. Und unser Slogan als Thüringer AfD weist auch den Weg, dass es Schicksalswahlen sein sollen. Gut, der Begriff des Schicksals ist natürlich ein sehr gewichtiger. Man könnte es vielleicht ein bisschen begrifflich abrüsten, aber es sind tatsächlich Schicksalswahlen. Wir haben jetzt über die Ostwahlen die Möglichkeiten, die Stimme zu erheben als Thüringer, als Brandenburger und als Sachsen. Und Sie haben es ja schon einleitend gesagt, die Ampelkoalitionsparteien werden wahrscheinlich in diesen 3 Bundesländern abgewählt werden. Sie werden aus dem Landtag wahrscheinlich verschwinden. Man muss sich das mal vorstellen. Die SPD hat in Sachsen vor allen Dingen, aber auch in Thüringen letztlich ihre Gründungsländer. Ja, und sie läuft Gefahr, aus diesen Landtagen zu verschwinden. Also eine ehemals große Volkspartei ist einfach weg. Also es ist eine Revolution im Parteienwesen, die jetzt gerade vollzogen wird, deren Bedeutung gar nicht zu überschätzen ist. Gerade weil dieses Parteiensystem ja sehr träge ist, gerade das bundesrepublikanische Parteiensystem, ja, ist ja sehr anpassungsfähig, sehr geschmeidig und deswegen auch sehr träge. Und der Deutsche an sich ist ein sehr gutmütiger Staatsbürger, der nicht zur Revolution neigt, sondern der immer an die Reform glaubt, weil die Obrigkeit in der Vergangenheit auch immer eher auf die Reform gesetzt hat, als sich wegrevolutionieren zu lassen, wie im Nachbarland Frankreich beispielsweise. Das heißt eigentlich gute Voraussetzung für eine Obrigkeit, in Anführungszeichen. Von daher denke ich, wenn jetzt wirklich die Ampelparteien rausfliegen bei den Ostwahlen, dann ist das letztlich auch die Aufforderung, im Bund Neuwahlen anzusetzen. Ob wir da schon reagieren können als AfD, wage ich zu bezweifeln. Soweit ist die Zeit noch nicht, beziehungsweise der Westen ist noch nicht ganz so weit. Aber uns ist ja auch klar, das sage ich, denke ich, jetzt auch im Namen von Christoph Berndt, der Osten muss es jetzt erstmal machen. Der Osten ist aufgrund seiner Revolutionserfahrung, er ist demokratieverliebter, er ist freiheitsverliebter, er ist friedensverliebter, auch im Bewusstsein, dass man mit den Russen auskommen kann, dass Partnerschaft mit Russland möglich ist, dass Russland zu Europa gehört, selbstverständlich, und dass es keinen dauerhaften Frieden in Europa gegen Russland geben kann. Alles das ist im Hinterkopf bei den Wahlen präsent. Und deswegen ist diese Wahl von überragender Bedeutung für die weitere Entwicklung Deutschlands.
Wenn diese Wahl nicht zu einem Politikwechsel führt, weil sich eine Art Verwaltungskoalition aus den übrig gebliebenen Altparteien bildet, welche tatsächlich irreversiblen Schäden wären dann bis zur darauffolgenden Wahl in Thüringen angerichtet? Oder um es anders zu fragen, ist es dann in gewisser Weise auch ein Endpunkt dafür, Geschichte noch einmal neu und besser zu gestalten?
Ich möchte da nicht zu fatalistisch ausführen. Ich bin ja selbst auch eher bescheiden unterwegs, was die Einwirkmöglichkeiten von Politik auf den Lauf der Geschichte angeht. Ich habe das immer wieder so beschrieben, die Geschichte ist ein Fluss, den kann man kanalisieren, den kann man aufstauen, aber man kann nicht grundsätzlich die Richtung der Geschichte verändern. Ja? Und reversibel ist grundsätzlich fast alles, nur der Besen, in Anführungszeichen, muss immer härter werden, mit dem man dann vielleicht schlechte Entwicklungen wieder bereinigen muss. Ne? In Thüringen sehe ich so, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass man gegen eine extrem starke AfD eine Allparteienkoalition macht, eine Koalition des gesamten Kartells muss es dann ja mehr oder weniger sein, beschädigen sich die Parteien natürlich massiv. Also die Restbestände an Vertrauen werden dann erodieren in der Wählerschaft dieser Parteien, weil man sich ja vorstellen muss, es geht ja aufgrund der Brandmauerstrategie nur darum, mathematische Mehrheiten zu organisieren. Es geht ja nicht mehr darum, dass es weltanschauliche, inhaltliche Unterschiede gibt. Es geht nur darum, zu verhindern. Man ist nur gegen etwas, man ist nicht mehr für etwas. Und das wird zu einem massiven Ansehens- und Vertrauensverlust führen. Gerade für die CDU wird das das Ende bedeuten in Thüringen. Ob man das Risiko eingehen wird, weiß ich nicht. Das Risiko für das BSW ist auch hoch. Wir haben es als Blackbox beschrieben, sehe ich auch so. Es ist eine Blackbox. Ich könnte Ihnen gleich auch noch was dazu sagen. Vielleicht kommen wir da noch zu, aber ich will nicht zu lange jetzt ausführen. Sarah Wagenknecht hat vor allen Dingen die Bundesperspektive. Eine Koalition mit einer Kartellpartei auf Landesebene würde sie diskreditieren in ihrer Alternativität. Ist das gewollt? Kann sie das eigentlich riskieren? Lange Rede, kurzer Sinn. Sie sollen es versuchen, gegen die AfD Politik zu machen. Ich rechne mit Neuwahl nach spätestens 2 Jahren.
Hatte ich vorhin so ein gewisses Entsetzen, vielleicht auch eine gewisse Trauer bei dem Gedanken herausgehört, dass eine Partei, die immerhin mal Politiker wie August Bebel, wie Kurt Schumacher, wie Willy Brandt hervorgebracht haben, jetzt diesen Weg geht, den sie geht?
Ja, die SPD ist eine große alte Volkspartei, die im Kampf um die Gerechtigkeit für die Arbeiterschaft vieles, vieles erreicht hat, gegen großen Widerstand. Was mich eigentlich traurig macht, ist, dass anscheinend auch die heutigen Genossen die Geschichte der eigenen Partei nicht mehr kennen. Auch die Verfolgung, die diese Partei erdulden mussten im Kaiserreich. Obwohl es damals so war, die Partei war stellenweise verboten, durfte aber trotzdem ihre Mandate behalten. Also da war das Kaiserreich noch relativ liberal im Umgang mit diesem neuen Phänomen. Ja? Dass sie jetzt auf dieselben Methoden setzen, mit denen sie selbst drangsaliert worden sind, als sie noch jung waren und als sie noch in Anführungszeichen revolutionäre Veränderungen wollten. Sie hat sich verdient gemacht, aber sie ist spätestens seit den 70er Jahren in der alten Bundesrepublik Deutschland zu einer Zeitgeistpartei geworden, die ihre Freunde nur noch absichern wollte. In NRW ist das besonders gut zu beobachten. Der Filz, der rote Filz, ist legendär dort und hat ihren weltanschaulichen Auftrag und vor allen Dingen die Interessenvertreter der deutschen Arbeiterschaft verraten. Und heute ist sie eine antideutsche Partei.
Christoph Bernd, Brandenburg war seit 1990 so eine Art Erbhof der SPD. Ich glaube, die Sozialdemokraten haben sich nicht vorstellen können, in diesem Land nicht zu regieren, nicht den Ministerpräsidenten zu stellen. Und jetzt sind sie möglicherweise auf Platz 3. Auf jeden Fall werden sie nicht mehr den ersten Platz in der Wählergunst einnehmen. Das geben eigentlich alle Wahlumfragen her. Wenn Sie auf die SPD schauen, die Sie auch im Wahlkampf erleben, sagen Sie sich auch manchmal, was ist aus der Partei Regine Hildebrands eigentlich geworden?
Ja, vor allem, ich bin ja in der Wendezeit, habe ich noch in Berlin gewohnt, im Prenzlauer Berg. Und in der Nachbarstraße von mir wohnte Ibrahim Böhme. Das war einer der Gründer der SDP damals, also der SPD, der SPD Ost. Und ich habe ihm 2 Mal einen Zettel im Briefkasten geschmissen, sagte, im Oktober 89 hier, Mensch, Herr Böhme, wäre doch mal interessant, melden Sie sich doch mal, ich würde gerne vielleicht dazukommen. Er hat nie reagiert, vielleicht auch gut so. Am Ende wäre ich noch in der SPD gelandet, na gut, da wäre ich jetzt wahrscheinlich schon jetzt nicht mehr. Nein, und das ist ja, Björn hat es ja beschrieben, die SPD ist einfach eine Partei, wie die mittlerweile geworden, wie die CSU in Bayern. Sie behandelt Brandenburg wie ein Pate. Sie hat sich überall raufgesetzt, keine Sparkasse, kein Stadtwerk. Nichts, wo nicht die SPD drin sitzt, unabhängig und zu plus Verfassungsgericht und dergleichen. Und die Zeiten der SPD gehen zu Ende. Und wenn die SPD auch in einem Land wie Brandenburg nicht mehr mit Abstand Nummer eins ist, sondern sich um Platz zwei oder drei kloppen muss, dann sagt das sehr viel. Die SPD setzt auch gar nicht mehr auf Inhalte als SPD. Sie setzt nur noch auf ihren Spitzenkandidaten Dietmar Woidke, den Ministerpräsidenten. Der hat ein großes Papier rausgegeben, eine Hochglanzbroschüre, die jetzt zu Millionenauflage in Brandenburg verteilt wird. Die heißt nicht, wir wollen ein soziales Brandenburg oder wie wir Brandenburg besser machen wollen oder überhaupt Brandenburg erhalten wollen. Die heißt nur noch Woidke. Sie setzen nur noch auf Woidke, der selber gesagt hat, ich werde doch nicht rumverhandeln mit anderen nach den Wahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Das sagt der Kandidat einer Partei, die sich sozialdemokratische Partei nennt, wo doch das Wesen der Demokratie darin besteht, dass unterschiedliche Interessen ausverhandelt werden und sozusagen im Gespräch, in der Verhandlung Richtungen festgelegt werden der Politik. Also wer nicht willens ist, rumzuverhandeln, wie Woidke gesagt, der hat sozusagen Allüren angenommen eines Diktators, Allüren von Erich Honecker oder anderen. Und er hat doch konsequenterweise gesagt, wenn wir nicht Erster werden in dieser Wahl, dann bin ich weg. So, das heißt, wenn die SPD nicht stärkste Kraft ist, dann wird ihr Aushängeschild Dietmar Woidke weg sein und dann kommt auf die SPD noch schwerere Zeiten zu. Und nochmal zur Frage kurz, wie ist denn das jetzt mit diesen Wahlen und haben wir dann irreversible Schäden, wenn wir jetzt wegen des Coups mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht nicht die Regierungschefs stellen sollten? Ich glaube, ich bin genau der Meinung, zu der du zum Schluss gekommen bist. Wenn die Allparteienbündnisse gegen die AfD aufstellen, die sonst keine Gemeinsamkeiten haben, als zu verhindern, dass die AfD regiert, dann werden solche Bündnisse nicht stabil sein. Es wird die CDU unter enormen Druck setzen, wenn sie mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht Politik machen muss, bei dem die viele der CDU-Mitglieder an der Basis nicht mittragen wollen. Wir kennen ja die neueste Umfrage. Im Osten sind es ja mehr als zwei Drittel der CDU-Mitglieder, die sich eine Zusammenarbeit mit der AfD gut vorstellen können. Und es wird übrigens auch viele von denen, die Bündnis Sarah Wagenknecht wählen, nicht zufriedenstellen. Denn die wählen ja Sarah Wagenknecht als eine vermeintliche Alternative zum Elend der Altparteien. Die wollen ja nicht, dass es so weitergeht. Die trauen sich bloß nicht, AfD zu wählen, weil die denken, wir sind zu radikal. Also wählen wir mal lieber Sarah Wagenknecht. Die sagt ja vernünftige Dinge auf den Plakaten, wobei sie selber gar nicht zur Wahl steht. Und auch dann werden die Wähler vom Bündnis Sarah Wagenknecht nicht zufrieden sein, wenn Bündnis Sarah Wagenknecht einfach ein Mehrheitsbeschaffer gegen die AfD ist. Und das wird sich meiner Ansicht nach dann schon bei den Bundestagswahlen 2025 auswirken. Und das wird die Altparteien noch mehr unter Druck setzen. Ich bin auch der Meinung, solche Bündnisse aller gegen die AfD werden nicht lange Bestand haben. Und ich will noch hinzufügen, dass es eine unglaubliche Wegmarke wäre, wenn es uns gelingen würde, in einem, zwei oder drei Ländern im Osten unter all dem Druck, unter dem wir, seitdem wir existieren, stehen, unter diesen ganzen Kampagnen dieses Jahres, unter all der Repression, stärkste Kraft zu werden. Das wäre ein moralischer Sieg und der würde uns allen für die nächsten Jahre unglaublich viel Auftrieb geben. Und ich bin fest überzeugt, solange wir noch 20, 30, 40 Millionen Deutsche im Land sind, haben wir die Kraft und haben wir die Möglichkeiten, die Dinge zum Besseren zu wenden. Und wenn es dann mit einer Regierung 2024 nicht klappt, dann kommt es 25 oder 26. Am Ende ist auch nicht die Regierung das Entscheidende, sondern dass sich die Politik ändert. Wir wollen ja nicht einfach an den Trog wie die anderen. Wir wollen, dass es anders zugeht in Deutschland. Wir wollen, dass das eigene wieder respektiert wird, dass in Deutschland wieder Politik für die Deutschen gemacht wird und nicht, wie es die Altparteien machen, die Deutschen für das Letzte halten. Wir sind für die nur noch dazu da, Steuern zu zahlen, damit die immer noch mehr Flüchtlinge ins Land holen können. Wir wollen, dass sich diese Anomalie ändert und das werden wir auch erreichen. Ob das jetzt in diesem Jahr sein wird oder erst in zwei oder drei Jahren, das ist dann nachrangig.
Ibrahim Böhme, dem Sie den Zettel reingesteckt haben, ist dann kurze Zeit später enttarnt worden als Zuträger der Staatssicherheit. Und Dietmar Woidke möchte nicht mit seinem Vorsitzenden Olaf Scholz Wahlkampf in Brandenburg machen. Also so richtig Glück hat die SPD wohl nicht mit ihren Vorsitzenden, aber das ist jetzt vielleicht etwas überzogen.
Ja, aber das will ich noch mal kurz ergänzen. Das ist ja nur ein Zeichen der Verlogenheit dieser Politiker. Ich meine, Dietmar Woidke hat die Ehefrau von Olaf Scholz ins Kabinett geholt als Bildungsministerin, bis die dann gegangen ist, weil sie es nicht mehr ausgehalten hatte. Und Woidke hat alles mitgemacht, was die Ampel mitgemacht hat. Die wissen halt, wie verhasst die Ampel im Land ist. Aber Heizungshammergesetz, Selbstbestimmungsgesetz, da hat sich Brandenburg nirgendwo im Bundesrat dagegen ausgesprochen. Da haben sie sich der Stimme enthalten. Natürlich versuchen sie sich jetzt von dem zu lösen, aber da darf sich keiner eine Illusion machen. Die Landespolitiker von SPD, CDU, Linken und Grünen, die stehen genauso für das Elend, unter dem wir leiden, wie die Bundespolitiker.
Die AfD steht in Brandenburg in Umfragen, aber das sind die Zahlen, die wir jetzt im Moment eben haben, etwa dort, wo sie 2019 auch gestanden hat. Inwieweit kann diese Wahl für Brandenburg überhaupt eine Schicksalswahl werden oder wird nicht am Ende nur, werden die Grünen durch das BSW in der Koalition ausgetauscht?
Ja, also das ist nochmal ein Punkt, auf den wir zu sprechen kommen, den ich ganz wichtig finde, über den ich mir auch Gedanken mache. Weil meine Erfahrung, wenn ich Gespräche führe, wenn wir Kundgebungen haben, wenn wir Post bekommen, ist die, dass wir an Zuspruch gewonnen haben, dass wir deutlich mehr Zuspruch haben als 2019. Und insofern wundere ich mich, wenn die Umfragen sagen, wir sind auf dem Niveau von 2019. Es gibt noch eine ganz wesentliche Änderung gegenüber 2019. Wir sind ja im Osten, aber auch im Osten allgemein, Brandenburg auch ganz speziell, bei den Jugendlichen mit Abstand die stärkste Kraft. Die Grünen haben, die Jugend ist mittlerweile blau. Also bei den EU-Wahlen haben die Grünen jetzt im Juni, ist ja noch gar nicht so lange her, bundesweit nur noch 11% bekommen. Und die hatten 2019 32%. Die haben 2/3 ihrer jugendlichen Wähler verloren. Und in dieser Gruppe der 16- bis 24-Jährigen sind wir als AfD mit Abstand die stärkste Kraft. Also ich denke, wir haben schon an Zuspruch gewonnen. Und da nehme ich auch beinahe die Wahlen, die Kommunalwahlen und die EU-Wahlen vom Juni als wichtigeren Indikator als die eine oder andere Umfrage. Da waren wir mit deutlichen Gewinnen, auch stärkste Kraft auch in Brandenburg. Wir sind in Brandenburg auch in 16 von 18 Kreisen und kreisfreien Städten stärkste Kraft. Und ich denke, das wird sich in ähnlicher Weise doch auch in den Landtagswahlen am 22. September zeigen. Zumal wir ja am 1. September Wahlen in Sachsen und Thüringen haben. Und das wird doch mal ein ganz starkes Signal sein, was uns auch nochmal Rückenwind gibt.
Ich sehe das ganz genauso. Also jenseits dessen, dass ich kein Freund von Umfragen bin, weil mit Umfragen auch Politik gemacht wird und man auch immer im Hinterkopf haben muss, welche Methodik bei den einzelnen Instituten angewendet wird. Die unterscheiden sich nämlich wirklich grundlegend oftmals und sind deswegen in ihren Ergebnissen auch nicht vergleichbar. Meine Erfahrung ist auch die, die Christoph Bernd gerade beschrieben hat. Ich bin jetzt schon voll im Wahlkampf. Wir machen überall in Thüringen Familienfeste. Wir haben 500 bis 1500 Teilnehmer bei diesen Familienfesten in kleinen Orten. Thüringen ist sehr kleingliedrig mit vielen kleinen Städten auch. Wir sind überall präsent. 2019 war ich auch schon Spitzenkandidat für meine Partei hier. Da standen vor mir auch schon relativ viele Leute, aber nicht ansatzweise so viele wie jetzt. Da waren es vielleicht 250, 300 Leute. Also die Quantität hat sich erhöht. Und es standen damals vor allen Dingen die alten weißen Männer vor mir, also die Rentner, die Zeit hatten. Und jetzt ist das Bild ein ganz anderes. Ich sehe Frauen, fast genauso viele Frauen wie Männer. Und ich sehe ganz viele junge Leute. Und das ist das, was mich sehr, sehr hoffnungsvoll stimmt. Wir hatten bei der letzten EU-Wahl informelle U18-Wahlen, da waren wir in Thüringen mit 46,8% mit Abstand die stärkste Kraft. Und die Altparteien wissen auch, dass die Demografie gegen sie läuft. Und deswegen sind sie auch in diesem Panikmodus. Nochmal, ich denke auch, dass es wichtig ist, jetzt am 1. September überragend hier abzuschneiden in Thüringen mit den Sachsen. Politik hat viel mit Psychologie zu tun und das wäre dann nochmal ein richtiger Rückenwind für Brandenburg. Und die Umfragen, die im Augenblick für Brandenburg draußen sind, halte ich für fast schon für unwissenschaftlich.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Lassen Sie es auf die Jugendlichen kurz zu sprechen kommen oder kurz bei Ihnen bleiben. Das ist ja tatsächlich nicht nur in Thüringen und Brandenburg so, dass die AfD unter Erstwählern oder in den U18-Wahlen sehr stark abschneidet. Ich meine mich zu erinnern, korrigieren Sie mich, dass Sie sogar 2019 in Thüringen bei den Erstwählern schon auf Platz 1 oder 2 auf jeden Fall sehr, sehr stark waren. Und das wird von vielen Beobachtern im Mainstream mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, weil man sagt, die Jugend, die muss ja links sein, die muss ja grün sein, weil sie das ja immer war. Und das stimmt ja tatsächlich auch. Also man kann es bei den Grünen sehen, dass sie über Jahrzehnte tatsächlich bei den Erst- und Jungwählern sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Jetzt frage ich mal bewusst nicht den Politiker, sondern den Lehrer. Haben wir es hier mit einem Generationenkonflikt zu tun? Sagen einfach, die rebellieren die Jugendlichen gegen ihre linken und grünen Eltern und Großeltern? Oder geht das tiefer?
Ich glaube, das ist der zentrale Erklärungsansatz. Die jugendliche Renitenz ist ein Kontinuum, das man als Pädagoge über Generationen beobachten kann. Jugendliche Renitenz ist ganz wichtig für eine Gesellschaft, weil diese jugendliche Renitenz, auch wenn sie manchmal überschießend ist, einer Gesellschaft viele Nachdenkimpulse liefert. Deswegen ist auch meine Sicht auf die 68er Kulturrevolution ambivalent, aber vielleicht nicht der Ort heute, hier das auszuführen. Ja, es ist eine Reaktion auf ein erstarrtes Establishment, das selbst progressiv gestartet ist, aber jetzt mittlerweile so verfestigt ist und so korrumpiert ist letztlich durch die Freunde, die man erworben hat, dass man die ideologische Leidenschaft verloren hat. Das spüren die Schüler in der Schule auch. Sie spüren es vor allen Dingen in Konfrontation mit linken Lehrern, die ganz unverblümt ihre Ideologie versuchen, in die Köpfe der Schüler zu hämmern. Auch das wird bemerkt. Es ist eine deutsche Tendenz dahingehend zu beobachten, dass die Schule nicht mehr weltanschaulich neutral unterwegs ist, sondern immer mehr zu einer Anstalt der Indoktrination mit der staatlichen Propaganda, mit einer einseitigen politischen Aufladung wird. Auch das bemerken die Jugendlichen in der Schule. Gleichzeitig sind sie mit Eltern im Gespräch. Sie sehen die Verfallssymptome um sich herum. Im Westen vor allen Dingen auch ganz stark die Situation deutscher Jugendlicher als Minderheit in einer Klasse unterwegs sein zu müssen, gemobbt zu werden systematisch von migrantischen Schülern, die nicht dieses gebrochene Bewusstsein haben wie die deutschen Schüler und dadurch eine andere Männlichkeit ausleben können gegenüber den deutschen Schülern, also gegen die bio-deutschen Schülern. Das akkumuliert sich auf. Und aber ich bin der festen Überzeugung, die Renitenz, diese Grundrenitenz der Jugend gegen das Erstarrte und das linke Establishment ist erstarrt, kraftlos liegt es da und ist auch nicht mehr in der Lage, neue Impulse zu setzen. Die Leidenschaft ist weg und jetzt wächst was Neues als Antithese. Da bin ich dann auch tatsächlich im Sinne Hegels unterwegs.
Ist Christoph Berndt diese Wende 2.0, die vollendet werden soll, wie die AfD es ja mal getitelt oder auf Plakaten geschrieben hat, ist sie auch ein Generationsprojekt?
Ja, auf alle Fälle. Also weil wenn wir Wende richtig verstehen, eine Änderung der Politik, dann ist es eine Aufgabe für Jahre und Jahrzehnte. Das, was an Schaden angerichtet wurde über die letzten Jahre und Jahrzehnte, das werden wir nicht in kurzer Zeit reparieren können. Und das geht ja wirklich ganz tief. Es geht ja bis dahin, und das ist ja vielleicht auch die Ursache dafür, dass es so schlimm geworden ist, dass wir eben das eigene nicht mehr achten, dass wir das eigene verachten, dass wir Regierungen haben, dass wir Politiker, dass wir Medien haben, dass wir sogenannte Eliten haben, die uns verachten, für die wir das Letzte sind, ich wiederhole es, für die wir nur noch dafür da sind, Steuern zu zahlen und die uns ansonsten in ihrer Politik, in ihrer Darstellung, in ihrer Bewertung ganz nach hinten stellen. Das ist einfach so krank und das ist so von Grund auf krank, dass es wirklich lange, lange brauchen wird, um das wieder zu korrigieren. Und dann die ganzen Schäden, die angerichtet wurden, also in der Verwaltung, in den Bildungseinrichtungen, ganz wichtig. Da müssen andere Lehrpläne her, damit dann wieder ordentlich Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt wird. Damit auch wieder, da komme ich jetzt zurück auf unsere Ausgangsfragen, damit auch wieder in dem notwendigen Maße Autorität geachtet wird, was ja nicht heißt, dass man autoritär ist, aber ein Leben ohne Autoritäten macht unglücklich. Und wir wissen doch, wie unglücklich das Leben im Westen ist, auch in der Bundesrepublik jetzt, wie sehr die depressiven Erkrankungen zunehmen, die Angststörungen zunehmen, Drogenmissbrauch zunimmt. Gerade vor wenigen Tagen gab es einen Artikel im Fokus, dass den Kindern und Jugendlichen in erschreckender Weise die Empathie fehlt. Da berichten Lehrer, wenn ein Schüler auf dem Weg hinfällt, hat sich früher die halbe Klasse drum gekümmert, gesagt, was kann ich tun, tut's dir weh, was wollen wir machen? Und jetzt gehen die vorbei und interessieren sich nicht dafür. Das ist sowas von, also unser Leben ist so krank geworden, von Grund auf krank geworden, dass wir lange brauchen werden, bis wir wirklich wieder gesunde und normale Verhältnisse haben. Und die politische Macht alleine kann es nicht richten, aber politische Macht ist notwendig, um diese Prozesse in Gang zu setzen und zu fördern und zu beschleunigen. Deswegen wollen wir politische Macht nicht, weil es um uns Ministerien geht. Uns geht es darum, dass wir wieder als Deutsche in Deutschland im Frieden mit uns selbst leben können. Und es wird es nur mit uns geben, eine solche Politik.
Ist der Anspruch, Vorbild zu sein? In der Erziehung ist Vorbild alles. Und dasselbe postuliere ich auch für die Politik. Also wenn ich an Friedrich den Großen denke, der sich selbst als ersten Diener dieses Staates, seines Staates bezeichnet hat, ist genau das Credo, das wir in der deutschen Politik wieder brauchen.
Von der Macht kommen wir relativ schnell zur Machtfrage, die Sie ja angekündigt haben zu stellen. Die kann man ja verschiedentlich definieren. Man kann sie mit dem Anspruch definieren, tatsächlich die Regierung zu führen als Ministerpräsident. Man kann sie definieren mit dem Sperrriegel, dieses ein Drittel der Mandate, wo dann eben der Landtag ohne die AfD vieles nicht mehr kann. Sie haben selber eine besondere Rolle als Thüringer AfD, da Sie in den letzten 5 Jahren einer Minderheitenregierung gegenüberstanden, die es Ihnen ermöglichte, zumindest einige Anträge mit Hilfe der CDU auch durchzusetzen und ich glaube auch der FDP. Nun gab es vor einigen Tagen die für mich etwas überraschende Äußerung von Katja Wolf, der Landesvorsitzenden des BSW. Sie würde sich AfD-Anträge auch zunächst mal anschauen. Sie hat jetzt noch nicht gesagt, dass sie in denen zustimmen würden. Könnte die AfD die Machtfrage auch in einer weiteren Minderheitsregierung oder vielleicht sogar einer geschäftsführenden Regierung, die dadurch im Amt bleibt, weil kein Ministerpräsident gewählt wird, stellen und beantworten?
Also das erwartbare Wahlergebnis wird uns ein Mehr an Macht bringen. Auch aus der Position eines Sperrriegels kann man Druck entwickeln, muss man wahrgenommen werden, kann man die politische Debatte beeinflussen. Wir können über den Sperrriegel können wir den Angriff auf die Landesverfassung verhindern. Wir haben im Thüringer Landtag eine Institution, einen Verfassungsausschuss, der jetzt Gott sei Dank nicht zum Abschluss seiner Arbeit gekommen ist, der aber diese ganzen bunten Sauereien, die ich jetzt nicht weiter beschreiben muss, auch stellenweise in die Verfassung implementieren wollte. Also der weitere Drift in den Linksstaat könnte durch so einen Sperrriegel entscheidend abgebremst werden. Ja. Ansonsten bin ich, was die Äußerung von Frau Wolf angeht, eher skeptisch und zurückhaltend. Für mich ist das im Augenblick Wahltaktik. Man möchte seine Alternativität zum Establishment erhalten, wahrscheinlich mit dieser Äußerung. Vielleicht geht es auch darum, noch ein paar AfD-Stimmen zu bekommen, indem man dem potenziellen Wähler suggeriert, wenn ihr das BSW wählt, wird er eine Kraft, die dann auch mit der AfD zusammengeht, also eine Anti-Establishment-Kraft. Alles das, was Sarah Wagenknecht geäußert hat, man sieht eine Talkshow-Königin. Warum ist sie eine Talkshow-Königin? Wahrscheinlich, weil man weiß, dass sie nicht wirklich in der Lage ist, zu verändern. Das hat aber auch was mit ihrer Persönlichkeit zu tun, so wie ich sie einschätze. Aber das sind vielleicht Details, die jetzt hier nicht so bedeutsam sind. Für mich ist das BSW aufgrund des Personals, das es ins Rennen schickt, eine Scheinopposition im Kartell und keine Opposition zum Kartell. Die Äußerung von Frau Wagenknecht vor kurzem gegenüber der CDU, dass man sich wünschte, die Frau Wolf würde zur Ministerpräsidentin gewählt werden und dann würde, also hier in Thüringen, und dann würde man den Herrn Kretschmer in Sachsen als BSW mitwählen, das zeigt doch sehr viel politisches Kalkül, sehr viel Berechnung, wenig Empathie, wenig Idealismus, sondern den Drang, möglichst schnell mit einer Truppe, die über 50 Mitglieder in Thüringen verfügt, in die Ämter zu kommen, in die Mandate zu kommen und irgendwie in die Fründe reinzukommen. Und ich habe da ein ganz ungutes Gefühl dabei, gerade weil das BSW nicht die Leidensgeschichte in den Knochen hat, die AfD in den Knochen hat. Ja, wir mussten eine Partei ohne Hilfe der Medien des Establishments aufbauen, gegen den maximalen Widerstand. Christoph Berndt hat ja gerade das letzte Jahr oder dieses Jahr nochmal Revue passieren lassen, was alles mit der Opposition, was alles mit der AfD passiert ist und ihrem Vorfeld. Und dadurch sind wir ausgehärtet. auch in unserem Widerstandswillen. Und wir wissen, was unser Auftrag ist, nämlich grundsätzliche Reformen einzuleiten, die dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und da geht es nicht darum, 50 Euro mehr oder weniger Bürgergeld, mit Verlaub. Da geht es nicht darum, ob wir im Jahr 100.000 Menschen einbürgern oder 250.000 Menschen einbürgern. Hier geht es um eine grundsätzliche Wende, auch im Bereich der Energiepolitik, in allen zentralen Politikfeldern. Und das oben ansetzen von deutschen Interessen. Und da müssen wir rigoros sein. Bei aller Kompromissfähigkeit, ich bin auch ein kompromissfähiger Mensch, aber ich weiß, welchen Auftrag ich jetzt habe und wofür ich mich verschlissen habe in den letzten 11 Jahren. Christoph Berndt weiß das auch. Und ich glaube nicht, dass das BSW das weiß.
Wie schätzen Sie eigentlich das BSW ein, Christoph Berndt, auch vor dem Hintergrund, dass das BSW zunächst mal einen gewissen Vorläufer in Brandenburg zu haben schien, mit den Liebknecht-Kreisen, die zum Beispiel in Brandenburg an der Havel Demonstrationen organisiert haben, wo, soweit ich weiß, auch ein AfD-Abgeordneter, auf jeden Fall Sympathisanten, teilgenommen haben, wo man also vielleicht so vor 2 Jahren dachte, da entsteht tatsächlich so etwas wie eine politische Querfront, von denen aber in dem jetzigen BSW, glaube ich, niemand dabei ist. Wie schätzen Sie diese neue Kraft ein?
Das BSW hat, ich habe mit Bewunderung gehört, dass das BSW in Thüringen 50 Mitglieder hat. In Brandenburg sind es 40, soweit ich weiß. Das muss man sich immer vorstellen, was das BSW ist ein Konstrukt.
Kadergruppe vor allem.
Es ist ein Konstrukt. Je näher die Wahlen rücken, desto deutlicher wird es. Ein Konstrukt, das vor allem dazu gebildet wurde, um Mehrheiten gegen die AfD aufrechtzuerhalten. Um den Parteien, die mit großer Sicherheit abgewählt werden jetzt im September, nochmal zu Mehrheiten zu verschaffen. Gucken wir uns an. Sarah Wagenknecht sagt natürlich viele gute Dinge. Ich habe sie gerne im Landtag zitiert, weil ich wusste, dass die Linken sofort an die Decke gehen, wenn ich sie zitiere, was ja auch regelmäßig passiert ist. Sie sagt, wer Gastrecht missbraucht, hat Gastrecht verwirkt. Aber sie hat eine Co-Sprecherin, Amira Mohamed Ali. Und Amira Mohamed Ali sagt, keine Abschiebung, nicht nach Syrien, nicht nach Afghanistan, nirgendwo hin. Also die beiden sagen komplett das Gegenteil. Wir wissen nicht, was inhaltlich von Sarah Wagenknecht von dem Bündnis zu erwarten ist. Wir wissen, dass Sarah Wagenknecht auf den Plakaten ist, aber selber nicht kandidiert. Und nur in einem Punkt haben wir verlässliche Aussagen. Der wurde angesprochen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht macht deutlich, dass es bereit ist, mit jeder Kraft, mit jedem zu koalieren oder zusammenzuarbeiten, der Deutschland ins Elend geführt hat. Da gibt es keine Tabus. Mit Linken, mit FDP, mit CDU, mit SPD, mit allen. Nur nicht mit der AfD. Da wird eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Das ist schon bemerkenswert. Wenn ich eine Zusammenarbeit mit all denen suche, die uns in die Misere gestürzt haben, aber eine Zusammenarbeit ausschließe mit der Kraft, die dagegen arbeiten will, dann ist es klar, Bündnis Sarah Wagenknecht ist die jüngste Altpartei. Ich sage immer allen, Bündnis Sarah Wagenknecht ist vor der Wahl eine Täuschung und nach der Wahl eine Enttäuschung.
Nun ist das, was das Bündnis Sarah Wagenknecht objektiv oder auch subjektiv als Organisation, als Partei ist, das eine. Die Motivation der Wähler ist natürlich eine andere. Und wenn man sich die Umfragen, die ich auch durchaus anzweifle, aber wenn man sich die Zahlenbewegungen ansieht, so scheint es mir, dass das BSW nicht unbedingt der AfD Stammstimmen wegnimmt, aber Menschen anspricht, die mit den Verhältnissen unzufrieden sind, die sich aber zumindest in der Vergangenheit nicht durchgerungen haben, die AfD zu wählen, die es möglicherweise in den kommenden Jahren getan hätte, aber das ist am Ende Spekulation. Bedeutet der Erfolg des BSW auch, dass eine große Sammlungspartei, wie sie die AfD bisher war, sozusagen eine Parteiopposition alleine nicht ausreicht, um eine politische Veränderung tatsächlich herbeizuführen?
Das halte ich nicht für zwangsläufig, weil ich der Meinung bin, das BSW wird sich als eine vorübergehende Institution erweisen. Wenn es so ist, dass das BSW jetzt nach den Wahlen im Osten Mehrheiten gegen die AfD zustande bringt, dann wird es schon einen Großteil seiner Wähler verlieren. Weil die Wähler, da bin ich auch der Meinung, die Wähler des BSW wollen Veränderung. Die wählen das BSW, weil sie nicht wollen, dass es weitergeht wie bisher. Und wenn das BSW dann eine Politik des weiter wie bisher macht, dann wird das BSW einen Rückhalt verlieren. Ich kann mir vorstellen, dass das schon in den Bundestagswahlen deutlich wird, dass das für das BSW schon viel schlechter aussieht dann als jetzt. Und dass dann spätestens nach den Bundestagswahlen das dann auch vorbei ist. Also dass es ein temporärer Effekt ist. und am Ende dann doch wieder die Wähler einfach mit Verzögerung zur AfD kommen, weil wir, so sehe ich die, so ist es derzeit erkennbar, die einzige wirkliche Kraft sind im Land, die eine Politik für die Deutschen machen will. Es ist nicht erkennbar, dass es irgendeine andere Partei tun will. Das bedeutet aber nicht, dass wir überall immer 50% und mehr haben müssen, weil die Parteien im Üblichen aus Opportunisten bestehen. Das heißt, wenn wir stark genug werden, wenn wir Einfluss genug ausüben, wenn dann Parteien Angst haben, in einer Versenkung zu verschwinden, nicht mehr in Parlamente zu kommen, keine Karrieren mehr möglich zu machen, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch Druck aus den Altparteien gibt, doch mit der AfD zusammenzugehen. Wir haben ja diese Umfragen in der CDU gehört. In der CDU-Basis gibt es schon noch viel Sympathie auch für die AfD, wenn sich 68% der Mitglieder vorstellen können, im Osten mit der AfD zusammenzugehen. Also die AfD wird, glaube ich, als nicht in Frage gestellt durch das Bündnis Sahra Wagenknecht, als die Kraft, als die entscheidende Kraft, die die Politik in Deutschland ändern wird.
Herr Höcke, ich würde Ihnen die Frage auch gerne stellen. Kann die AfD tatsächlich die Gesellschaft verändern als einzige Sammlungsoppositionspartei oder brauchen Sie möglicherweise nicht das BSW, aber vielleicht tatsächlich eine linke Partei, die das ursprüngliche Linkssein zum Beispiel in der Friedenspolitik wieder ernst nimmt als Bündnispartner?
Lassen Sie mich ganz kurz nochmal zu dem zurückkommen, was Christoph Berndt ausgeführt hat und das BSW nochmal grundsätzlich strategisch einordnen. Wir kennen aus der Markenpsychologie die Tendenz, die vor allen Dingen im Marketing zu beobachten ist, dass man, wenn man als Konsument die Auswahl zwischen zwei Produkten gleicher Qualität hat, aber dem Marketing oder den Werbeleuten ist es gelungen, ein Produkt mit einer höheren Reputation auszustatten, dann wird der Kunde immer zu dem Produkt mit der höheren Reputation greifen. Das BSW ist platziert worden, zeitlich strategisch klug, um den einzigartigen Siegeslauf der AfD einzubremsen. Und es ist von den Medien nicht ansatzweise so hart angegriffen und angefasst worden wie die AfD in den letzten Jahren. Das heißt, die Reputation für den Normalbürger, der sich jetzt noch nicht alternativ informiert, sondern immer noch bei den Mainstream-Medien zu Gast ist, ist eine höhere. Man will die Alternative, man erkennt, dass das Kartellparteiensystem am Ende ist, dass die es nicht gut meinen mit Deutschland. Und man hat jetzt eine smartere Alternative, eine Alternative, die wahrscheinlich keine Alternative zum Kartell ist, aber die jetzt erstmal von den Unbedarften, von den nicht ganz so mündigen, nicht ganz so gebildeten, dann als Alternative erstmal wahrgenommen wird. Und das ist eben dieser Zeitmoment. Ja, man gewinnt jetzt Zeit durch diese Platzierung. Also ich wollte das nochmal kurz einordnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Ja, es gibt natürlich die Interpretation, dass man in einem Parteienstaat, gerade in einer fraktionierten, besser fragmentierten Gesellschaft, die wir mittlerweile sind, gar nicht mehr zu einer absoluten Mehrheit kommen kann. Ich halte das für den Osten für falsch. Es ist ja so, dass wir hier im Osten, hier in Thüringen, wenn jetzt die drei Parteien rausfallen, die drei Kleinen bei 41-42% die absolute Mehrheit haben. Und ich glaube, wenn jetzt, wie gesagt, das BSW nicht platziert worden wäre, dann wären wir schon gut über die 35 hinaus in unserer Dynamik als blaue Schwungmasse, die jeden anzieht, der eine alternative Politik zum Kartell will. Das heißt, wir sind gar nicht mehr weit entfernt und dann muss der Leidensdruck eigentlich nur noch ein bisschen höher werden. Und dann sind wir im Osten nicht nur die stärkste Volkspartei, sondern haben auch im Osten die Möglichkeit, das zu werden, was die CSU für Bayern mal war. Bin ich fest von überzeugt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht bereit wäre, mit wirklichen alternativen Kräften, die sich eher links verorten, die aber große Themen haben, die sie mit uns teilen, also die Friedenspolitik beispielsweise. Ja, wir wissen, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Ja. Und eine Ausgleichspolitik auch gegenüber Russland beispielsweise, eine Infragestellung der Multikulturalisierung Deutschlands. Wenn es da Gespräche gäbe, wenn es da einfach mal eine Tuchfühlung gäbe mit solchen Kräften, die es ja auch gibt auf der linken Seite, die aber meiner Meinung nach noch nicht so organisiert sind, noch nicht so wirkmächtig sind, dass sie jetzt wirklich schon als Gesprächspartner taugen, um sie irgendwie dann Mehrheiten generierend ins Boot zu holen, würde ich die Gespräche auch führen. Aber im Augenblick sehe ich diese Schwungmasse, die sich von links bildet, noch nicht. Jetzt, wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das BSW scheitern wird, langfristig oder mittelfristig, und dann sehen wir mal weiter.
Wir müssen so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Insofern mache ich mal einen harten Themenwechsel. Christoph Berndt, Sie waren in der vergangenen Legislatur oder jetzt bald vergangenen Legislaturperiode als AfD in der Lage, Untersuchungsausschüsse durchzusetzen im Landtag. Und das haben Sie auch getan im Punkt Corona. Es gab zwei Corona-Untersuchungsausschüsse, die jetzt abgeschlossen sind. Sie haben mindestens in einem gesessen, vielleicht sogar in beiden. Jetzt sind die RKI-Files, die sogenannten, also die Protokolle des Robert-Koch-Institutes, veröffentlicht worden. Haben Sie darin eigentlich etwas gefunden, wo Sie gesagt hätten, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich aus diesem Ausschuss noch viel mehr rausholen können?
Ein wenig mehr rausholen können, ja. Wir hatten ja den damaligen RKI-Präsidenten Lothar Wieler als Zeugen im Ausschuss und haben ihn befragt. Und der hat Dinge von sich gegeben, wo ich mich immer gefragt habe, ist der jetzt, tut der jetzt so oder ist der wirklich so? Glaubt der das wirklich alles? Also er hat die ganzen Corona-Märchen dort runtergebetet von der Gefährlichkeit des Virus über die Wirksamkeit der Impfung, über die Sinnhaftigkeit des Maskentragens und so, das ganze Zeug. Alles treuherzig erzählt, über Stunden. Und ich habe mich gefragt, ist der Chef des RKI, ist der so oder spielt der uns was vor? Nun, mit die RKI-Files geben ganz klare Antwort, der hat uns was vorgespielt. Die wussten ganz genau, was los ist. Sie waren bloß zu feige, der Politik zu widersprechen. Die Lehre, die ich aber mehr ziehe, die ich für wichtiger halte aus diesen ganzen Corona-Ausschüssen, wir hatten auch einen RBB-Ausschuss und einen zum BER, ist die, dass wir, ich denke, die Ausschussgesetze, die Untersuchungsausschussgesetze ändern müssen, damit Untersuchungsausschüsse dann wirklich effektiv arbeiten und auch Dinge zutage fördern. Denn wir haben zwar jetzt die Möglichkeit, mit einem Fünftel der Abgeordneten Untersuchungsausschüsse einzusetzen, aber die Beweismittel, also die Zeugenbefragung und die Fragestellung, die ja ein Untersuchungsausschuss hat, um seine Arbeit durchzuführen, die sind abhängig von Mehrheitsentscheidungen, also von der Mehrheit, die im Land, im jeweiligen Parlament vertreten ist. Das heißt, die Mehrheit kann das Minderheitenrecht des Untersuchungsausschusses ganz einfach ad absurdum führen, indem sie einfach alle möglichen Beweisanträge verhindert. Das heißt, es ist uns massenhaft so gegangen. Wir wollten zum Beispiel den Chef des Paul-Ehrlich-Instituts befragen, was jetzt die Impfung angeht und die Kontrolle der Impfung und die vielen Nebenwirkungen der Impfung. Und das hat die Ausschussmehrheit einfach verhindert. Die haben gesagt, nee, ist der Chef eines Bundesinstituts, den brauchen wir nicht in Brandenburg. Absurd. Wir haben kein eigenes Institut für Impfstoffwirksamkeit. Das Paul-Ehrlich-Institut ist für uns zuständig. Aber so ist es halt. Und dann kann man jetzt zum Verfassungsgericht gehen und gucken, ob man in ein oder zwei Jahren eine Entscheidung hat. So wird man mit dem Untersuchungsausschuss nicht erfolgreich sein. Also wenn es die Möglichkeit gibt, müsste man die Gesetze ändern, dass eben auch Beweisanträge mit dem Quorum beschlossen werden können, mit dem man Untersuchungsausschüsse einsetzen kann.
Die Corona-Zeit, wenn man sie im Rückblick betrachtet, hat ja zwei Aspekte. Das eine ist der medizinische, zum Beispiel die Impfung, die lasse ich jetzt mal raus. Das andere ist die, ich sage mal, Veränderung in der Art und Weise, wie durchgeherrscht wird über Ausnahmeverordnungen, über Repressionen. Sie haben auch am Anfang des Gespräches darauf hingewiesen, dass die Herrschenden mit einer stärkeren Form der Repression mittlerweile ihre Macht ausüben. Ich glaube, viele Anwälte können bestätigen, dass das Mittel der Hausdurchsuchung mittlerweile in einer Weise angewendet wird, dass man früher so eben nicht kannte. Sehen Sie im Rückblick Corona als ja ein Katalysator für ein mindestens autoritäres Herrschen, das wir jetzt erleben? Ist da die Büchse der Pandora geöffnet worden?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich sehe eher so, dass Corona Dinge deutlich gemacht hat, die angelegt waren. Es ist nicht so, dass durch Corona jetzt auf einmal der autoritäre Charakter dieser Altparteien deutlich geworden wäre oder ihr Wille, ihre Macht zu erhalten, auch unter Preisgabe demokratischer Regeln. So waren sie. Sie haben ja schon den Verfassungsschutz vorher umgeändert. Sie haben ja schon vorher dafür gesorgt, dass Thomas Haldenwang Verfassungsschutzchef wurde und die Lüge von den Hetzjagden in Chemnitz einfach dann sakrosankt war. Also das ist jetzt keine Neuigkeit, die mit Corona kam. Corona ist ein Katalysator für uns als AfD, weil Corona uns nochmal sehr viele neue Türen geöffnet hat, weil diejenigen, die anständige Grüne waren, anständige Bürgerrechtler waren, anständige Linke waren, gemerkt haben, die Lügen über die AfD stimmen nicht. Die AfD ist die Partei, die sich für die Bürgerrechte einsetzt, für die körperliche Unversehrtheit einsetzt und die den Mut hat, der Regierung zu widersprechen, was die anderen Parteien nicht tun. Insofern hat Corona uns als Partei geholfen. Viele von denen, die damals bei den Corona-Protesten mitgemacht haben oder die initiiert haben, sind ja zur AfD gekommen. Das hat uns also auch personell gestärkt, hat uns ideell gestärkt. Das hat uns geholfen, wie auch die anderen Protestbewegungen. Ich glaube, Corona macht nur Dinge deutlich, die in diesen Parteien schon längst angelegt waren und schon längst Praxis waren. Sie sind halt gezwungen. Je schlimmer die Krisen werden, je schlechter die Lage im Land ist, desto offener an ihrer Macht festzuhalten und desto offener demokratische Prinzipien preiszugeben. Dass sie bereit dazu sind, die Demokratie zu opfern, um ihre erbärmliche Macht zu halten, das ist schon viel länger bei diesen Parteien der Fall.
Ich sehe es grundsätzlich, was die Katalysatorfunktion für die AfD angeht, auch so. Ich denke aber schon, dass wir hier einen Testlauf von Global Governance gehabt haben, ja, über die Möglichkeit Herrschaft über Angst zu leben, ist das in meinen Augen tatsächlich ein Frühstadium einer Art von Regieren gewesen, das dann über eine supranationale Institution koordiniert wird, in dem Fall der WHO, also der Pandemievertrag, der jetzt ansteht, ist ja nicht umsonst jetzt relativ zeitnah nach dieser Pandemie. Peter Hane hat zu Recht diese Pandemie als Plandemie eingeordnet, angesetzt. Und ich denke, es geht schon darum, und es ging darum zu testen, wie weit kann man gehen? Wie folgsam sind die Menschen in Deutschland? Wie folgsam sind die Menschen im Westen? Ein Großteil war leider folgsam. Wir hatten mutigen Widerstand auf der Straße. Wir hatten mutigen Widerstand von Ärzten, die ihren hippokratischen Eid wirklich ernst genommen haben. Die meisten haben aber versagt. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Aufarbeitung noch erfolgt. Christoph Berndt hat zu Recht darauf hingewiesen, da muss einiges geändert werden bei den Untersuchungsausschüssen, bei den Möglichkeiten, vor allen Dingen auch das Auskunftsrecht ist ein Ärgernis, also die Einschränkung der Auskunftspflicht. Ja. Aufklärung muss jetzt betrieben werden und wir dürfen das nicht versäumen und wir dürfen uns da jetzt nicht einlullen lassen. Und ja, es gibt immer wieder neue Problemlagen etc. pp., aber ich halte das für eminent bedeutsam, um zukünftige Plandemien auch abzuwehren und ein weiteres Ausdifferenzieren und Institutionalisieren von globalen Herrschaftsformen, und zumindest die westliche Hemisphäre betreffen, denen vorzubeugen. Ja. Ansonsten sehe ich die Tendenz aber allerdings schon, dass wir in eine autoritäre Phase hineingehen. Allein die Fragmentierung unserer Gesellschaft zwingt die Regierung ja, autoritär durchzugreifen. Ja, eine fragmentierte Gesellschaft, eine multikulturalisierte Gesellschaft hat ja kein gemeinsames Wertefundament mehr, entwickelt Fliehkräfte, die dann logischerweise nur noch mit autoritären Maßnahmen gehegt werden können. Und wenn dann irgendwann auch die autoritären Maßnahmen nicht mehr greifen und dann die Verteilungskämpfe so groß werden, dass auch der Durchgriff des Staates keine abschreckende Wirkung mehr entfaltet, dann eskaliert das Ganze zum Bürgerkrieg. Und da ist die große Gefahr, meiner Meinung nach.
Aber auch wenn wir auf der Zielgeraden sind, da möchte ich noch einen Punkt machen, noch, weil der einfach auch, glaube ich, wichtig ist, uns nochmal Hoffnung zu geben. Bei all diesen Unsäglichkeiten und Zumutungen der Corona-Zeit, die allgemeine Impfpflicht kam nicht zustande. Und sie kam deswegen nicht zustande, weil sich in diesem Winter 2021/22 überall in Deutschland spontan Menschen gefunden haben und auf die Straße gegangen sind. Da waren am Ende über 1 Million dezentral auf der Straße. Das war eine solche Protestbewegung, die man nicht kontrollieren konnte. Und ich glaube, diese Protestbewegung war der entscheidende Grund dafür, dass man davor gescheut hat, die Mehrheit, die im Bundestag ja vorhanden war, wirklich einzusetzen, um die allgemeine Impfpflicht durchzuführen. Also das heißt, ja, wir haben schon getestet, wie weit können wir gehen, und vielleicht fühlten sie sich auch bestärkt, aber es war nicht so, dass sie komplett erfolgreich waren. Da gab es auch wirklich ermutigende Zeichen des Widerstands, gerade in Deutschland, wo uns immer eingeredet wird, wir seien ein Volk der Duckmäuser. Und das sollten wir unbedingt in Erinnerung halten. Der Widerstand ist möglich, und Widerstand kann auch erfolgreich sein und ist auch erfolgreich, wenn sich genügend Leute trauen. Das sollen wir nie vergessen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Obwohl das eigentlich ein sehr schöner Abschlusssatz gewesen ist, doch wäre, ja. Doch eine abschließende Frage noch an Björn Höcke, die jetzt ja vielleicht nicht so optimistisch in der Antwort sein könnte. Sie selber standen in den vergangenen Monaten mehrfach vor Gericht. Haben wir oder erleben wir eine Zuspitzung, in der auch das Recht offensichtlich ein Machtinstrument wird?
Absolut. Das war in der Geschichte immer so, dass frühe Oppositionspolitiker durch die Justiz ja, unter Feuer genommen worden sind. Wir wissen, dass die Staatsanwaltschaft in Deutschland weisungsgebunden ist. Der EuGH hat mal 2018 geurteilt, dass diese Weisungsgebundenheit einen so massiven Durchbruch durch das Prinzip der Gewaltenteilung bedeutet, dass die deutsche Staatsanwaltschaft keine europäischen Haftbefehle mehr ausstellen darf. Ja. Und gerade in der ersten und zweiten Instanz ist es einfach so, dass wir politische Prozesse mittlerweile haben. Wer traut sich denn, auch wenn jetzt diese Prozesse, die gegen mich geführt worden sind, eigentlich vom Sachverhalt ein Nullum waren. Die hätten niemals geführt werden dürfen in einem Rechtsstaat. Ja? Aber welcher Richter traut sich denn zumindest in den unteren Instanzen Björn Höcke freizusprechen? Björn Höcke, der jetzt gerade wieder, jetzt muss ich mal das aktuelle Spiegelcover vor mein geistiges Auge ziehen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben. Ja, gucken Sie es an, dann wissen Sie, wovon ich rede. Und dieser neue Spiegeltitel wird in der Online-Ausgabe des Spiegels eingeleitet mit der Aussage, dem Tenor nach, wie das absolut Böse entsteht oder auf der Suche nach dem absolut Bösen. Also auf dem Titel ist Trump zu sehen, ist Frau Le Pen zu sehen, bin ich zu sehen. Und dann wird dann diese Titelstory eingeleitet mit der Frage nach dem absolut Bösen. Also wir sind die absolut Bösen. Und gegen das absolut Böse ist ja alles erlaubt. Dass der Spiegel letztlich damit jede ethische Grenze übersteigt. Ja, und gerade als historisch bewusst lebender Mensch weiß ich ja, dass diese von Menschen gemachte Unterscheidung in Gut und Böse zu fatalen, furchtbaren Exzessen geführt hat. Ja, und diese Entgrenzung wird von einem Leitmedium der alten Bundesrepublik Deutschland auch noch katalysiert. Ja, und dann, wenn man dann so entstellt wird als das absolut Böse, dann hat man natürlich einen Rechtsstaat, der schon so politisiert ist und wo Richter Karriere machen wollen, wo es weisungsgebundene Staatsanwälte gibt, zumindest, wie gesagt, in den ersten Instanzen keine Chance. Deswegen ist es ganz bedeutsam, dass man dann auch durchhält, dass man die Rückendeckung der Partei hat. Die habe ich. Und wir wissen, wir kämpfen gemeinsam um die Meinungsfreiheit. Heute bin ich's. Morgen ist es vielleicht Christoph, der vor den KAD gezerrt wird. Und es gibt viele andere, die jetzt nicht so prominent sind wie wir beide, auch aus der AfD. Ich denke an Marie-Therese Kaiser beispielsweise, die auch für Lappalien, also für Meinungsdelikte, die es in einem normalen demokratischen Rechtsstaat gar nicht geben dürfte, weil die Meinungsfreiheit zentral für eine Demokratie ist, die also auch unter Druck gesetzt werden. Und deswegen ist es für mich auch bedeutsam, hier das Wort zu ergreifen und auch eine Idee zu ventilieren, dass die AfD als Partei vielleicht auch so ein Fonds einrichtet, um den Kampf für die Meinungsfreiheit wirklich nachhaltig und nachdrücklich führen zu können. Ja.
Björn Höcke und Christoph Berndt hier im Festsaal des Erfurter Rathauses vor dem Wahlbeben Ost, vor den Landtagswahlen in Thüringen, in Brandenburg und natürlich auch in Sachsen. Björn Höcke, in diesen Wochen kommen Sie noch mal dazu, in diese wunderschönen Thüringer Wälder zu gehen?
Wirklich, im Augenblick ganz, ganz selten. Also es ist hart, also auch körperlich anstrengend. Ich bin nun Gott sei Dank noch in einer guten körperlichen Verfassung, bin ja auch ein leidenschaftlicher Sportler. Ich freue mich aber dann auf den 1. September und ich bin mir sicher, mit meinen Freunden zusammen hier in Thüringen wirklich alles für Thüringen gegeben zu haben. Was nicht heißt, dass wir dann, wenn ich mich 2-3 Tage regeneriert habe, lieber Christoph, dann natürlich auch in Brandenburg dann noch meinen Dienst für die Parteien fürs
Vaterland. Du kannst ja Gedanken lesen, sehr schön.
Christoph Berndt, der Brandenburger. Wann haben Sie das letzte Mal Märkische Heide gesungen?
Ah, ich denke, haben wir das nicht? Nee, wir wollten es singen. Auf der letzten Kundgebung haben wir es nicht gesungen. Ja, aber dann ist es eine paar Kundgebungen her. Wir haben es oft auf Kundgebungen gesungen. Und wenn wir es nicht singen, kommen immer wieder Leute zu uns und sagen, warum habt ihr die Märkische Heide nicht gesungen?
Sehr gut. Was geht da in Ihnen vor bei diesem Lied?
Ehrlich gesagt, vor allem geht mit mir vor, dass ich sage, das ist halt so eine Melodieführung, die ist so anspruchsvoll, dass es für so ein Kundgebungslied gar nicht so sehr geeignet ist. Es ist ja dann in Brandenburg die Hymne geworden, ist ja eigentlich so ein Wandervogellied. Und ja, ein schönes Lied. Und ich finde es gut, dass die Brandenburger das als ihre Hymne angenommen haben. Und das müssten wir viel häufiger singen.
Ich bedanke mich für das sehr, sehr interessante, glaube auch tiefgründige Gespräch. Und am Wahlabend werden wir sehen, was die nächsten 5 Jahre bringen, ob es tatsächlich eine Schicksalswahl ist, sein wird. Auf 1 wird live berichten von den beiden Wahlabenden am 1. September und am 22. September. Und danke Ihnen beiden, dass Sie hier waren, und danke Ihnen fürs Zuschauen.